SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Konflikte an den Self-Checkout-Kassen von Migros und Coop.
Ja, da kam ein älterer Mann. Sind Sie die Polizei? Wo haben Sie die Waffe? Machen Sie die Kontrolle? Und ich ging immer weiter weg und er kam immer mehr und mehr.
Wenn die Verkäuferin plötzlich Kontrolleurin ist. Neue schöne Welt der Finanztechnologien. Schnell und einfach Geld überweisen oder waschen. Georgien und die Verheißung des Geldes, wie ein Oligarch die Demokratie hintertreibt. Um 13 Uhr, der Internationale Währungsfonds macht sich Sorgen wegen der weltweiten Verschuldung. Thomas Bernauer macht sich Sorgen wegen der vielerorts instabilen politischen Verhältnisse. Der ETH-Professor ist Gast im Tagesgespräch um 1. Ihr Rendezvous mit mir, Simon Loy, schönen Mittag. Wir beginnen die Sendung mit den Nachrichten in der Übersicht. Annik Wangler.
Der Bund soll Subventionen für die Landwirtschaft kürzen. Das fordert die eidgenössische Finanzkontrolle IFK. Seit Ende September 2017 sei der Verfassungsartikel zur Ernährungssicherheit in Kraft. Umgesetzt werde dieser aber bisher nicht, schreibt die IFK in einem Bericht. Demnach sollen landwirtschaftliche Produkte und Produktionsverfahren, die nicht nachhaltig sind, weniger stark oder gar nicht mehr gefördert werden. Das betreffe zum Beispiel Produkte, die stark auf Importe angewiesen seien. Das Bundesamt für Landwirtschaft sieht das anders. Der neue Verfassungsartikel habe keinen Vorrang gegenüber anderen Artikeln, heißt es in einer Stellungnahme. Deshalb sei jeweils eine Einzelfallprüfung nötig. Gegen den Einsatz von Sozialdetektiven stellt sich nun auch ein bürgerliches Komitee. Der Gruppe unter der Leitung der jungen Grünliberalen gehören Vertreterinnen und Vertreter der Jungfreisinnigen, der CVP und der Grünliberalen an. Das Komitee kritisiert, dass Sozialdetektive individuelle Freiheitsrechte unverhältnismäßig einschränken würden. Grund dafür sei insbesondere die, Zitat, «schluddrige Formulierung des Gesetzes, die zu viel Interpretationsspielraum offen lasse». So sei nicht klar, ob auch Schlafzimmer eingesehen werden dürften. Über die Vorlage entscheidet das Schweizer Stimmvolk am 25. November. Nach der Notlandung einer russischen Sojus-Raumfähre in Kasachstan sind beide Besatzungsmitglieder wohlauf. Das erklärte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde auf Twitter. Die US-Raumfahrtbehörde NASA bestätigte dies. Die Raumfähre war mit je einem US-amerikanischen und russischen Besatzungsmitglied auf dem Weg zur internationalen Raumstation ISS. Wegen einer Fehlfunktion der Trägerrakete kurz nach dem Start musste eine Notlandung eingeleitet werden. Seit dem Ende des Space Shuttle-Programms im Jahr 2011 ist die NASA auf russische Trägerraketen angewiesen, um Personal zur ISS zu bringen. Unwetter und Hochwasser haben in Frankreich, Italien und Spanien Tod und Zerstörung gebracht. An der Côte d'Azur seien nach schweren Regenfällen mehrere Autos ins Mittelmeer gespült worden, berichten diverse Medien. In mindestens einem Auto habe eine Person gesessen, die Suche im Meer habe bislang aber nichts ergeben, heißt es weiter. Auf der italienischen Insel Sardinien sind an vielen Orten die Flüsse über die Ufer getreten. Eine Frau werde vermisst, meldet die Nachrichtenagentur ANSA. Auch die spanische Insel Mallorca ist von Überschwemmungen betroffen. Laut den Behörden sind durch starke Regenfälle mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen. Pakistan hat beim Internationalen Währungsfonds IWF um finanzielle Hilfe gebeten. Das bestätigte IWF-Chefin Christine Lagarde nach einem Treffen mit dem pakistanischen Finanzminister in einer Mitteilung. Die Höhe des Kredits wurde nicht genannt. Ein Team des IWF werde in den nächsten Wochen nach Pakistan reisen, heißt es weiter. Die neue pakistanische Regierung unter Imran Khan habe auch versucht, Finanzhilfe von China und Saudi-Arabien zu erhalten, dies aber ohne Erfolg, sagte ein Mitarbeiter des Finanzministeriums. Das Wetter. Am Nachmittag ist es im Osten häufig bewölkt, im Westen wird es sonniger, im Süden und in den Alpen fällt zeitweise etwas Regen, die Temperatur steigt auf etwa 21 Grad, in den Alpentälern wird es mit starkem Föhn bis 26 Grad, im Süden gibt es 16 Grad. Morgen beginnt der Tag zum Teil mit Nebel, sonst wird es ziemlich sonnig bei Temperaturen um 23 Grad.
12 Uhr und gleich 35 Minuten. Georgischer Albtraum. Wieder einmal wirft ein mächtiger Oligarch seinen Schatten auf das zarte Pflänzchen der Demokratie. Gleich die Reportage aus Tiflis. Dann?
Ich glaube, es ist relativ einfach am Ende des Tages. Wir Fans wollen Fußball auf dem Platz und kein Fußball im Computer.
Unser Beitrag über FIFA-Computerspiele, die für Clubs wie IB und Basel professionell gamen. Und so smooth wird die Transition auf den Malediven wohl doch nicht. Warum der alte Präsident trotz Wahlniederlage auf seinem Sessel sitzen bleibt. Georgien, das kleine Land, hat in diesen Tagen einen wichtigen Auftritt. Es ist Gastland an der Frankfurter Buchmesse. Europäisch und modern will sich die Kaukasusrepublik dort präsentieren. Als Land, das das Erbe der Sowjetzeit überwunden hat. Doch Georgiens Weg in eine neue Zeit ist lang und steinig. Ich bin nun verbunden mit David Nauer in Moskau. Sie waren ja für uns soeben in Georgien und sagen, lang und steinig sei auch der Weg in Richtung Demokratie. Warum?
Nun, weil es wie zwei Georgien gibt, wenn man so will. Es gibt ein offenes, buntes Georgien, das gibt es schon. Das ist ein Land, in dem es verschiedene Parteien gibt, kritische Medien und so weiter. Aber dann gibt es auch ein anderes Georgien, ein altes Georgien, könnte man sagen, in dem Demokratie eben schon fast ein Fremdwort ist, in dem Korruption herrschen und auch Oligarchen das Sagen haben. Nur ein kleines Beispiel. Ich war etwa auf dem Land letzte Woche bei einem ehemaligen Bürgermeister zu Besuch in einem Dorf. Und er hat mir lang und breit erzählt, wie er Wahlen gefälscht habe früher im Dorf, was die besten Tricks seien, um die Wahlen zu fälschen. Und das Erstaunlichste war eigentlich, dass der Mann in seinen Betrügereien gar nichts Unrechtes sah. Er war sogar stolz darauf und sagte, so würden es sowieso alle machen.
Ja, und das zeigt sich besonders jetzt, da Georgien im Wahlkampf ist. Ende Oktober wird ja der Staatspräsident gewählt. David Nauer, Ihre Reportage aus der Hauptstadt Tiflis.
Am prächtigen Rustaveli Boulevard brummt das Leben. Touristen schlendern über das breite Trottoir, Einheimische hetzen zur Metro. Tiflis ist schick geworden in den letzten Jahren. Die Stadt hat den post-sowjetischen Mief abgeschüttelt. Nur dieser Bauzaun irritiert etwas. Er ist vollgeklebt mit Plakaten. Auf einem sieht man den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Militäruniform. Triumphierend hält er ein Baby in die Luft, das den Kopf des Kandidaten Grigol Vashadze hat. Unser Kandidat steht darunter in roten Buchstaben. Die Botschaft ist klar. Der Oppositionspolitiker Grigol Vashadze soll ein russischer Agent sein. Es ist Wahlkampf in Georgien. Im ehrwürdigen Rustaveli-Theater tritt derweil Salome Surabishvili auf. Sie ist formal unabhängig, wird aber von der Regierungspartei Georgischer Traum unterstützt. Ich werde Europa hierher, nach Georgien bringen. Wir müssen gute, freundschaftliche Beziehungen haben zu Europa. Wir müssen von Europa lernen. Surabishvili ist eine Frau, die zum neuen Georgien passt, respektive zum Bild, das Georgien von sich gerne malt. Die 66-Jährige ist in Paris geboren, als Tochter von georgischen Politmigranten. Sie machte Karriere und wurde Diplomatin im Dienste Frankreichs. Weltgewandt, sprachgewandt, modern. So präsentiert sich Surabishvili, so sieht sich Georgien. Georgien ist nicht einfach nur ein stabiles Land. Georgien ist eine Insel der Stabilität in der Region. Surabishvili ist erst im Alter von 50 in die Heimat ihrer Eltern zurückgekehrt und dort zur Politikerin geworden. An die Gepflogenheiten der georgischen Politik, so scheint es, hat sie sich schnell angepasst. Ein polemischer Tonfall, wechselnde Allianzen und reiche Strippenzieher gehören im Tiflisser Machtkarussell zum Alltag. Surabishvili etwa war Außenministerin unter dem ehemaligen Präsidenten Michail Saakashvili. Später gründete sie eine Oppositionspartei. Inzwischen steht sie in der Gunst von Bidzina Ivanishvili. Der Oligarch ist nicht nur der reichste Georgier, er ist auch der starke Mann bei der Regierungspartei Georgischer Traum. Der Politologe Tornike Scharaschenice, der in Tiflis an einer Universität lehrt, hält diese Verquickung von Wirtschaft und Politik für fatal.
And this situation is an abnormal situation, of course.
Das ist das größte Problem von Georgien. Iwanischwili ist der Schattenregent des Landes. Er kann den Premierminister entlassen, wie es ihm gefällt. Er kontrolliert auch viele andere staatliche Institute, obwohl er offiziell gar kein Amt hat. Scharaschenice vermutet auch, dass der Oligarch Iwanischwili den Wahlkampf von Surabischwili finanziert, obwohl sie nach außen hin so tut, als sei sie unabhängig. Rund 2 Dutzend andere Kandidaten treten ebenfalls an für die Präsidentschaft. Eine richtige politische Debatte über Inhalte finde aber nicht statt, stellt der Soziologe Ratti Schublaze vom Think Tank CRRC fest.
The only talking point is, are you pro-Russian or not?
Die Kandidaten präsentieren keine Programme. Es geht nur darum, den politischen Gegner zu beschuldigen, er oder sie sei pro-russisch. Tatsächlich wird nicht nur Oppositionspolitiker Grigol Vashadze auf Plakaten als Agent Moskaus verunglimpft, das Gleiche muss sich auch Salome Surabischwili gefallen lassen. Die ehemalige Kolonialmacht Russland eignet sich immer als Schreckgespenst. Russland hat Georgien 2 Jahrhunderte lang beherrscht und noch heute besetzen russische Truppen Teile des georgischen Staatsgebiets. Wie die Wahl Ende Oktober ausgeht, ist ungewiss. Umfragen ergeben kein klares Bild. Soziologe Ratti Schublaze:
So, I guess Surabischwili has this lead.
Ich vermute, am Schluss wird Salome Surabischwili gewinnen. Sie hat am meisten Geld und profitiert unter anderem von den administrativen Ressourcen der Regierungspartei. Administrative Ressourcen, das ist ein beschönigender Begriff für Wahlfälschung.
Ja, David Nauer noch einmal in Moskau. Wahlfälschung und wer am meisten Geld hat, gewinnt. Das tönt jetzt nicht wahnsinnig optimistisch.
Ja, es gibt schon Gründe, sich Sorgen zu machen um die georgische Demokratie, dieses zarte Pflänzlein, wie Sie es genannt haben. Ich kann vielleicht noch meine Eindrücke von dieser Wahlkampfveranstaltung schildern in Tiflis, an der ich war und die auch vorkommt in der Reportage. Da saßen also in diesem Theater viele schicke Bürger, die Männer in Anzügen, die Frauen in Kleidern, in noblen Kleidern. Man hat gesehen, hier kommen wohlhabende Leute zusammen, Leute, die wer sind, die was sind. Und als ich dann nach der Veranstaltung die Leute gefragt habe, warum sie Salome Surabischwili unterstützen würden, warum sie für sie seien, wollte praktisch niemand mit mir reden. Und das ist schon sehr seltsam, weil die Georgier eigentlich in der Regel sehr gerne mit Journalisten reden. Und ich hatte dann eben den Eindruck, diese Leute sind nur in dieses Theater gekommen, weil man sie gebeten hat. Nicht, weil sie wirklich für Frau Surabischwili sind, sondern weil es eben dazugehört, dass man diejenigen unterstützt, die ohnehin schon mächtig sind. Und das sind bedenkliche Reflexe meiner Meinung nach. Ich kenne solche Reflexe aus Russland. Das ist recht typisch so für autoritäre oder halbautoritäre Regime.
Was müsste denn passieren, dass diese autokratischen Kräfte nicht wieder übermäßig stark werden in Georgien?
Nun, ich denke, das müssen die Georgierinnen und Georgier entscheiden, also das Volk. Und da bin ich dann auch wieder ein bisschen optimistisch in gewisser Weise. Die Georgier haben schon etwas Aufmüpfiges, so vom politischen Charakter her. Sie haben in jüngerer Zeit schon 2-mal Präsidenten verjagt, die zu selbstherrlich wurden. 2004 und 2012 war das der Fall. Die Leute haben also die Erfahrung gemacht, dass sie durchaus etwas bewirken können, wenn sie sich zusammentun und etwas wagen. Und dieses Bewusstsein oder Selbstbewusstsein, das spürt man schon, vor allem in Tiflis, natürlich der Hauptstadt. Und das unterscheidet auch Georgien von anderen Ländern der Region, wie zum Beispiel Russland.
David Nauer war in Tiflis für uns, jetzt ist er wieder in Moskau. Vielen Dank. Verkäuferle ist ein beliebtes Kinderspiel. Miniatur-Ovomaltine-Büchsen, Bonsai-Bananen und künstliche kleine Brötchen wandern über den Ladentisch. Jemand spielt den freundlichen Verkäufer, jemand die nette Kundin. Doch das Spiel ist so wohl bald ausgespielt, denn die Kunden scannen immer mehr ihre Waren selber ein. Und die Verkäuferin wird plötzlich zur Kontrolleurin. Und da kann es schon mal giftiger zu und her gehen. Dumme Sprüche, Beschimpfungen oder im Extremfall sogar physische Gewalt durch die Kunden. Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
Schätzungsweise jede dritte Kundin und jeder dritte Kunde in der Schweiz bezahlt, wenn möglich, nicht mehr an der traditionellen Kasse, sondern am sogenannten Self-Checkout-Automaten.
Es hat keine Schlangen an der Kasse und das ist halt schon der Vorteil.
Es ist schneller gegangen, das ist alles.
Dann sehe ich zum Beispiel auch, ich habe jetzt nicht gerade so viel Geld dabei, dann kann ich einfach wieder etwas zurücknehmen und dann ist schon wieder gut.
Aber an diesen Self-Checkout-Maschinen kann es zu Stresssituationen kommen. Zum Beispiel dann, wenn das Personal nachprüfen will, ob der Kunde tatsächlich alle Waren eingescannt hat.
Ja, es ist dann lästig. Man denkt, man verliert Zeit.
Es wird halt schon sehr viel geklaut.
Die Leute sagen dann immer, sie haben es vergessen. Und es ist halt für das Personal dann schwierig, um nachzuvollziehen, ob es wirklich vergessen wurde oder Absicht war.
Es kann immer etwas vergessen gehen. Oder? Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat und im Stress ist. Oder auch als ältere Person.
Wenn man keinen guten Tag vielleicht hat, könnte man schon aggressiv reagieren.
Beschimpfungen, sexistische Sprüche und in seltenen Fällen gar physische Gewalt. Das kommt vor am Checkout-Automaten. Andrea Bauer, Mediensprecherin der umsatzstärksten Migros-Genossenschaft Aare, sagt dazu:
Man muss beachten, dass immer, wo Menschen in öffentlichen Räumen aufeinandertreffen, es zu auch unangenehmen Situationen kommen kann. Das kennen wir aus unseren Filialen. Aber wirklich Beschimpfungen sind zum Glück äußerst selten.
Sie räumt aber ein, dass Konflikte mit Kunden nicht systematisch erfasst werden. Ähnlich antwortet die Coop-Medienstelle in einer schriftlichen Stellungnahme. Somit bleibt das wahre Ausmaß unklar. Und dürfte es wohl immer bleiben, sagt eine betroffene Detailhändlerin, die anonym bleiben will. Denn nicht alle Angestellten trauten sich, ihren Chefs von Konflikten zu erzählen, aus Angst, sie würden so Schwäche zeigen. Die Detailhändlerin erzählt, dass sie gerade erst gestern wieder eine negative Erfahrung gemacht habe.
Ja, da kam ein älterer Mann. Sind Sie die Polizei? Wo haben Sie die Waffe? Machen Sie die Kontrolle? Und ich ging immer weiter weg und er kam immer mehr und mehr. Gott sei Dank kam eine Kollegin, war da und sie hat gesagt, wenn er nochmals weitergekommen wäre, hätte sie sofort eingegriffen.
Was diese Frau erzählt, decke sich mit den Schilderungen zahlreicher anderer Angestellten, sagt Vania Aleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia. Sie stützt sich auch auf eine Befragung der Universität Bern. Das Hauptproblem sei:
Das Berufsbild hat sich total verändert von der Kassiererin, die einen Kundenkontakt hat, einen direkten, wird sie zur Aufpasserin. Und da wünscht sich das Personal auch eine stärkere Rückendeckung durch die Vorgesetzten.
Insbesondere sollten die Angestellten klare Vorgaben haben, wie sie bei mutmaßlichem Diebstahl vorgehen sollten. Und auch bei der Schulung sieht Vania Aleva Nachholbedarf. Deeskalationstrainings, so wie sie zum Beispiel die Billettkontrolleure bei der SBB erhalten, fehlten. Migros-Aare-Sprecherin Andrea Bauer widerspricht. Es gebe spezifische interne Schulungen.
Wie gehe ich vor? Wie spreche ich den Kunden an? Wie kann ich es formulieren etc.? Diese Dinge sind sehr, sehr wichtig. Die sind evident und die werden von uns auch immer wieder und nicht nur einmal, sondern laufend in Schulungen eben gelernt.
Und Coop betont, man investiere jährlich 45 Millionen Franken in die Ausbildung der Mitarbeitenden. Den größten Teil der internen Schulung mache die Ausbildung der Kassierer und Mitarbeitenden an den Self-Checkout-Kassen aus. Den Gewerkschaften genügt das nicht. Sie fordern, dass die Angestellten noch besser auf ihre Kontrollaufgaben an der Self-Checkout-Kasse vorbereitet werden.
Der Beitrag von Andi Lüscher. Finanztechnologie ist ein sperriges Wort, das mit der Abkürzung Fintech zwar einfacher wird, aber trotzdem kompliziert bleibt. Alles, was Banken machen, wird mit technischen Möglichkeiten vereinfacht, zum Beispiel Geld überweisen oder zahlen per App. Es gibt viele neue Firmen, die sich ausschließlich darauf spezialisiert haben. Jetzt soll Fintech armen Ländern helfen, reicher zu werden. Das hoffen zumindest IWF und Weltbank, die heute vor ihrem Jahrestreffen in Indonesien eine solche Erklärung verabschiedet haben. Doch auch bei Fintech lauern neue Gefahren der Geldwäscherei, Steuerhinterziehung und Korruption. Aus Bali, Maren Peters.
Die Chefs von Währungsfonds, Weltbank und globaler Regulierungsbehörde waren persönlich gekommen, um die Fintech-Agenda auf den Weg zu bringen. Wir sehen großes Potenzial in diesen neuen Technologien, sagte Weltbankpräsident Jim Yong Kim.
We think there's huge potential. Universal access to financial services by 2020 is one of our goals. It will not happen without deeper and deeper engagement with the technology world.
Unser Ziel ist es ja, dass alle Menschen in armen Ländern in den nächsten 2 Jahren Zugang zum Finanzsystem bekommen. Ohne diese neuen Finanztechnologien wird das nicht funktionieren. Nach Schätzung der Weltbank sind noch 1,7 Milliarden Menschen vom normalen Geldverkehr abgeschnitten. Viele Arme haben zum Beispiel kein eigenes Bankkonto. Ohne Bankkonto können sie aber auch kein Geld überweisen und keinen Kredit aufnehmen. Ohne Kredit ist es schwieriger, ein eigenes Unternehmen zu gründen, das dabei helfen könnte, mehr Geld zu verdienen, um die Familie satt zu machen und die Kinder zur Schule zu schicken und ihnen damit den Sprung in die Mittelklasse zu ermöglichen. Dass Fintech helfen kann, Armut zu bekämpfen, davon ist auch IWF-Chefin Christine Lagarde überzeugt. Doch als oberste Hüterin der globalen Finanzstabilität weist sie auch auf die Risiken hin.
Make sure that it does not damage the financial stability that is a common good for all of us.
Stellt sicher, dass die neuen digitalen Technologien nicht die Finanzstabilität gefährden, denn die sollte uns allen dienen, sagte Lagarde. Der oberste Finanzregulierer, Mark Carney, Chef des Financial Stability Board in Basel, versprach Unterstützung.
We as authorities have a responsibility to make sure that the banking system is ready for these changes.
Wir müssen auch sicherstellen, dass die Banken nicht ins Hintertreffen geraten und einbezogen werden, sagte Carney. Denn während die Banken strenge Regeln haben, genießen die neuen Fintech-Anbieter in vielen Ländern noch großen Spielraum bei Finanzgeschäften. Einige Fintech-Anbieter missbrauchen diese Freiheiten. Sie haben ihren Sitz zum Beispiel auf die Marshallinseln verlegt, außerhalb jeglicher Kontrolle. Bei den Aufsehern wächst bereits die Sorge, dass die neuen digitalen Technologien genutzt werden könnten, um Geld zu waschen oder Steuern zu hinterziehen. Das würde Kriminellen mehr helfen als den Armen.
Anfeuern, mitzittern, sich aufregen, jubeln. All das findet immer häufiger nicht mehr nur im Fußballstadion statt, sondern daheim am Bildschirm, wenn nicht echte, sondern virtuelle Fußballer kicken. Mittlerweile haben einige echte Schweizer Fußballclubs auch ein digitales Gamer-Team, das bei Profiturnieren des FIFA-Computerspiels mitmacht. Ein Trend, der allerdings nicht alle freut. Seraina Berne.
Fußballfans vom FC Basel und von IB wehren sich vehement gegen E-Sports. Beim letzten IB-FCB-Match haben Fans mit ihren Protestaktionen für 2 Spielunterbrüche gesorgt. An der PlayStation zu spielen, habe nichts mit Sport zu tun, so lautet der Vorwurf. Das sieht der erste Vollzeitgamer der Schweiz, Luca Boller, anders.
Für mich ist es ein Sport, weil ich da sehe. Schlussendlich, wenn ich nach einem Turniertag am Abend fix und fertig bin, weil mental alles von mir abverlangt worden ist.
Luca Boller gamet für den FC Basel, der vor gut einer Woche einen der weltbesten FIFA-Spieler verpflichtet hat. Das Team besteht somit bereits aus 4 Vollzeit-Gamern. David Frey, der Vizepräsident vom offiziellen FC Basel-Fanclub St. Jakob, hat dafür kein Verständnis.
Wenn man die aktuelle Situation vom FC Basel anschaut, wo ja sportlich gewiss nicht sehr erfolgreich ist, und dann wird genau in so einer Phase vom Club her jubelnd kommuniziert, dass man jetzt einen argentinischen, sage jetzt mal in Anführungszeichen, Star verpflichtet hat, dann weckt das einfach grosses Unverständnis bei den Fans.
Der Geschäftsführer vom FC Basel, Roland Heri, versteht die Ablehnung der Fans. Er möchte aber darauf hinweisen, dass das digitale Team in keiner Konkurrenz mit dem Fußball auf dem Platz steht. Die Basler sind in der Super League nicht alleine mit einem solchen Team. Vor knapp 2 Jahren hat der FC St. Gallen als erster Super League-Club einen Profi-Gamer engagiert. Luzern ist sofort mitgezogen, hat aber nach einigen Monaten das E-Sports-Projekt gestoppt. Der FC Luzern wolle keine Alleingänge machen und abwarten, wie sich E-Sports in der Schweiz entwickelt. Aus demselben Grund hat auch IB kein Digitalteam. Der Sportchef Christoph Spiecher erklärt:
Zum einen wollen wir uns sicher auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Und zum anderen ist es so, dass wir noch nicht genau sehen, wo die Entwicklung hingeht. Und bevor wir etwas machen und dann wieder zurückkrebsen, haben wir gesagt, wollen wir lieber mal ein bisschen abwarten.
Auch bis die Swiss Football League ihr Konzept zu E-Sports im Schweizer Fußball vorstellt. Die Liga hat gemeinsam mit Gaming-Spezialisten ein Gesamtkonzept erarbeitet. Das Konzept stecke noch in der finalen Phase, erklärt der stellvertretende Mediensprecher Silvio Kern. Sobald es dann aber finalisiert ist, stellt es die Swiss Football League in einer Generalversammlung den Super League-Clubs vor. Gemeinsam soll dann entschieden werden, wie es mit E-Sports im Schweizer Fußball weitergeht und ob eine digitale Fußballliga, also eine FIFA-Liga, entstehen soll. Für den Vollzeitgamer Luca Boller wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Weil die ganze Szene aber noch jung ist, versteht Luca Boller die Zurückhaltung und auch die Skepsis der Fans.
Ich nehme es natürlich wahr, man sieht es, man wird informiert. Ich verstehe es auch, weil es ist etwas Neues. Nichtsdestotrotz, meine Aufgabe ist jetzt, können zu zeigen, hey, das, was der macht, ist gar nicht so schlecht.
Weil er hat die Vermutung, dass in vielen Schweizer Köpfen immer noch ein bestimmtes Bild von einem Gamer herumgeistert.
Der Gamer, der auf dem Sofa mit Chips und Red Bull ist und isst und nebendran stundenlang spielt, bis er viereckige Augen hat. Das ist schon lange nicht mehr so.
E-Sportler befolgen ein klares Trainingsprogramm, sie achten auf die Ernährung, halten sich körperlich und mental fit und analysieren ihre Spiele bis ins Detail. Trotz einigen Protesten in den Stadien, der FCB-E-Sportler Luca Boller erhält online vor allem positives Feedback. Oftmals auch von Basel-Fans.
Rendezvous am Mittag, 4 vor 1. Smooth Transition, sanfter Übergang, heißt das Zauberwort nach den turbulenten Wahlen auf den Malediven, die mit einem Überraschungssieg der Opposition geendet haben. Sanfter Übergang von der alten zur neuen Regierung. Doch davon ist auf den Malediven kaum was zu spüren. Die alte Regierung will das Zepter nicht wirklich abgeben und die neue muss sich erst noch finden. Die Reportage aus der maledivischen Hauptstadt Male von Thomas Gutersohn.
In den engen Gassen von Male wehen auch gut zwei Wochen nach den Wahlen die pinkfarbenen Wahlkampffahnen der noch Regierungspartei von Abdullah Yamin. Ein Zeichen vielleicht, dass der Wahlkampf auf den Malediven auch nach dem Wahltag nicht vorbei ist. Tourguide Mohammed Latif traute der Ruhe jedenfalls nicht.
He is still the president. Yamin is not someone who's going to give up easily. I myself don't believe it.
Yamin sei keiner, der einfach so aufgebe, meint der Mann. In der Tat. Der abtretende Autokrat Abdullah Yamin hat gestern bekannt gegeben, dass er das Wahlresultat nun doch anfechten will. Dies, obwohl er es direkt nach den Wahlen akzeptiert hatte. Bereits an einer Kundgebung vor einigen Tagen kritisiert er das Wahlresultat und hat seine Anhänger aufgerufen, weiter für ihn zu kämpfen. Ein schlechter Verlierer sei er, meint Eva Abdullah, Parlamentarierin der Gewinnerpartei MDP.
Yamin is now screaming voter fraud. He is now crying foul. And everybody knows there's just simply no grounds to fight. The margin is way too high.
Yamin habe aber keine Chance, sagt sie. Der Unterschied an den Wahlurnen war schlicht zu groß, meint die Politikerin. 15%, eine kleine Revolution, mit der niemand gerechnet habe, erinnert sich Alaika Adnan, eine Wählerin.
I still couldn't believe my eyes, my ears, that Tritani has ended.
Sie konnte ihren Augen und Ohren kaum trauen, als das Wahlresultat verkündet wurde. Es war, als sei sie aus dem Gefängnis befreit worden.
I think we all got a victory. It's like getting out of a cell.
Dabei waren Gefängnismauern nicht nur symbolisch für die junge Frau. 3 Jahre arbeitete sie in der Verwaltung des Autokraten Yamin und wurde mehrmals verhaftet, weil sie andere Ansichten vertrat als ihr Chef.
He arrested me for 3 times because I had a different view other than his own political party.
Kein Wunder, unterstützte Adnan den Herausforderer Ibrahim Soli, der Kandidat der MDP. Da alle Oppositionsführer vor den Wahlen im Gefängnis steckten oder im Exil waren, wurde der Weg frei für Ibu, wie Soli genannt wird. Einer, auf den sich alle einigen konnten, um Yamin abzusetzen, sagt Ayman Rashid vom Demokratie-Watchdog Transparency Maldives.
He's less polarizing than all the other candidates. They have nothing to dislike about Soli.
Nun aber ist ihr gemeinsamer Feind weg und die Führer der Oppositionsparteien kehren einer nach dem anderen in das Land zurück oder werden freigelassen. Darunter ein Tourismusmagnat, ein konservativer Kleriker, der Langzeitdiktator und Halbbruder des abgewählten Präsidenten Momoun Gayoum und dessen früherer Widersacher Mohamed Nasheed, der seine Rückkehr auf Anfang November angekündigt hat. Eine unheilige Allianz.
it calls into question what role these individuals will play and how that would affect Solis legitimacy and his authority as well.
Diese starken Figuren wieder im Land könnten Solis Legitimität und Kontrolle über die Koalition in Frage stellen, meint Ayman Rashid von Transparency Maldives und gibt zu bedenken, dass auf den Malediven bisher noch keine Koalitionsregierung eine ganze Amtszeit gehalten hat. Diesmal sei es aber anders, meint Eva Abdullah, die Abgeordnete von Solis Partei.
The coalition cannot afford to fall apart.
Die Koalition dürfe nicht scheitern, meint die Politikerin. Der Preis dafür wäre zu hoch. Ein weiterer Diktator an der Macht. Dennoch, die neue Regierung wird erst Mitte November vereidigt, wenn es denn soweit kommt. Der abgewählte Abdullah Yamin wird alles daran setzen, weiter an der Macht zu bleiben, befürchtet auch die Wählerin Alaika Adnan.
Obviously, he would still want to stay in his chair. He wants to rule the country as a king.
Natürlich wolle Yamin auf seinem Thron bleiben. Er sehe sich als eine Art König hier. Von Smooth Transition auf den Malediven kann also keine Rede sein.
Thomas Guterson hat uns diese Reportage mitgebracht. 13 Uhr. Die Verschuldung der Staaten weltweit, die ist besorgniserregend. Der Internationale Währungsfonds schlägt Alarm. Wir fragen, ist das mehr als Politik? Tagesgespräch im 1. und 4. direkt nach den Mittagsschlagzeilen. Annik Wangler.
Selbstbedienungskassen in Supermärkten führen zu einer Mehrbelastung des Verkaufspersonals wegen der zusätzlichen Kontrollarbeit. Das zeigt eine Studie der Universität Bern im Auftrag der Gewerkschaft Unia. Sie fordert deshalb höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für das Verkaufspersonal. Nach der Notlandung einer russischen Sojus-Raumfähre in Kasachstan sind beide Besatzungsmitglieder wohlauf. Das bestätigen die russische und die US-amerikanische Raumfahrtbehörde. Die Raumfähre war mit einem US-amerikanischen und einem russischen Astronauten auf dem Weg zur internationalen Raumstation ISS. Unwetter und Hochwasser haben in Frankreich, Italien und Spanien Tod und Zerstörung gebracht. An der Côte d'Azur seien mehrere Autos ins Meer gespült worden. Zwei Menschen seien tot in einem Auto entdeckt worden, melden die Behörden. Auf der italienischen Insel Sardinien werde eine Frau vermisst und auf der spanischen Insel Mallorca seien mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen, heißt es weiter.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.